Es gibt in unserer Sprache ein kleines Wörtchen, das eine große Wirkung hat. Es ist das Wort aber. Wenn dieses kleine Wörtchen ins Spiel kommt, dann verliert das Vorhergesagte deutlich an Gewicht. Beziehungsweise dann wird das Vorhergesagte fast durchgestrichen. Aber was nach dem aber folgt, das gewinnt an Bedeutung. Beziehungsweise, das ist dann das Eigentliche, um das es geht. Unzufrieden bekannt sind, hat das aber in unserem Sprachgebrauch meistens eine negative Wirkung. Der Urlaub war eigentlich ganz gut. Schöne Unterkunft, gutes Essen, sehr schöne Gegend. Aber das Wetter hätte besser sein können. Der Gottesdienst war eigentlich recht schön. Die Zeugnisse haben mich richtig bewegt, die Predigt hat mich angesprochen, aber die Musik war zu laut. Ich denke, wir kennen alle solche Sätze aus so manchem Gespräch, beziehungsweise auch von uns selber. Kennst du dieses Aber auch aus deiner Beziehung mit Gott? Du liest das Wort Gottes, aber deine Erfahrung sagt dir etwas anderes. Du betest schon so lange für eine bestimmte Sache, aber es scheint sich nichts zu bewegen. Du hast das Empfinden, dass Gott dich ruft zu einem Dienst, aber du fühlst dich nicht begabt dafür. Da werden alle im Gottesdienst gesegnet, aber mich scheint Gott vergessen zu haben. Alle beten Gott so fröhlich an, aber wenn die wüssten, was ich gerade durchmache. Wir könnten miteinander wahrscheinlich noch viele Beispiele zusammentragen. Ich möchte euch heute gern eine ganz einfache Botschaft für die vielen negativen Aber in unserem Leben mit auf den Weg geben. Du musst dir heute Abend nur zwei Worte merken. Und mein Gebet ist es, dass diese zwei Worte dir heute ins Herz fallen. Merken kann sich diese Worte wahrscheinlich jeder. Zwei Worte, das sollten wir noch schaffen. Aber dass sie dir ins Herz fallen, das kann uns nur Gott schenken. Und dafür möchte ich nochmal beten. Herr, ich danke dir, dass du uns kennst und dass du jeden siehst, der hier ist. Du weißt, was unsere Herzen bewegt. Und ich möchte beten, dass du heute Abend durch dein Wort in unsere Herzen sprichst und dass du dein Wort in unsere Herzen hineinschreibst durch deinen Geist. Herr, wir wollen erwarten, dass du das tust. Danke, dass du da bist. Du sollst handeln, Herr. Amen. Die Botschaft heute Abend lautet: Aber Gott. Ich möchte mit euch einige Stellen im Wort Gottes betrachten, wo genau diese zwei Worte stehen. Und wir wollen uns anschauen, was sie für uns bedeuten. Bevor wir das machen, möchte ich noch erwähnen, dass dieses Aber Gott an ganz vielen Stellen der Bibel aufleuchtet, auch wenn es dort gar nicht steht. Als Beispiel sei mal Paulus genannt. Er verfolgte die Gemeinde Jesu wie kein anderer. Aber Gott greift dramatisch in sein Leben ein und macht aus dem Saulus einen Paulus. Er macht aus ihm, der die Christen verfolgt, einen Nachfolger Jesu, der das Evangelium in ganz viele Länder trägt, einen Apostel Gottes. Und eine Geschichte möchte ich als Beispiel dazu noch vorlesen, aus 2. Könige 6, ab Vers 8. Dort lesen wir: Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel, und er beriet sich mit seinen Knechten und sagte: An dem und dem Ort soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen: Hüte dich, an diesem Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Aramäer herab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut. Das geschah nicht nur einmal und nicht nur zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram über diese Sache sehr beunruhigt, und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen: Könnt ihr mir nicht mitteilen, wer von den unseren zum König von Israel hält? Da sagte einer von seinen Knechten: Nein, mein Herr und König. Aber der Prophet Elisa, der in Israel ist, teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Das Aber Gott steht nicht direkt drin, aber Gott ist es, der seinem Knecht Elisa alles mitteilt und somit Israel zu der Zeit vor seinen Feinden schützt. Man könnte auch sagen, der Geheimdienst Israels hat hier ganze Arbeit geleistet. Ja, dieser König von Aram führt Krieg mit Israel und versucht, einen Hinterhalt nach dem anderen zu legen und denkt sich eine Taktik nach der anderen aus. Aber Gott weiß alles, sieht alles und teilt durch seinen Propheten dem König alles mit, sodass der König von Aram machen kann, was er will. Er kommt nicht ran. Gott schützt sein Volk. Gott steht drüber. Gott ist es, der auf sein Volk achtet. Nun aber zu unserer ersten Bibelstelle, wo wir das Aber Gott lesen. Epheser 2, Abvers 3, unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Hier wird beschrieben, was Gott Großes getan hat für uns Menschen. Wir waren tot in unseren Sünden. Getrennt von Gott, getrennt von der Quelle des Lebens. Wir gingen alle unseren eigenen Weg. Von Natur aus drehen wir uns nur um uns selbst, sind getrieben von den Begierden unseres Ichs und lassen Gott links liegen. Welch erbärmlicher Zustand der Menschheit. Ohne Gott sind wir verloren. Aber Gott lässt uns nicht ins Verderben laufen. Er sieht unsere Verlorenheit und unsere Sünde. Er sieht, dass wir uns selber nicht befreien können und so macht er sich auf und unternimmt etwas. Er sendet seinen Sohn Jesus auf diese Erde, der die trennende Sünde ans Kreuz auf sich nimmt. Er errettet uns vom ewigen Tod und schenkt uns ewiges Leben in der Gemeinschaft mit ihm. So ist unser Gott. Aber Gott ist voller Erbarmen und Liebe, während wir von Natur aus nur um uns selbst drehen, drehen sich seine Gedanken um uns. Sein Herz schlägt für uns und er kann es nicht mit ansehen, dass wir in unser Verderben rennen. Er bietet für unsere Rettung alles auf. Er opfert für unsere Schuld seinen Sohn. So sehr liebt uns unser Gott. Wir haben Gott nicht wichtig genommen, aber Gott bist du so wichtig und so wertvoll gewesen, dass er mit Höchstpreis für dich bezahlt hat. So ist dein Gott. Ich kann mich von meiner egoistischen Natur nicht befreien, aber Gott hat mich mit Christus lebendig gemacht. Er hat mich als Gottes Kind von Neuem geboren. Er hat mir ein neues Leben und eine neue Identität in Jesus geschenkt. Er befähigt mich zu einem ihm wohlgefälligen Lebenswandel. Er macht mein Leben neu. So ist mein Gott. Ich bin so dankbar, dass ich Jesus als meinen persönlichen Erretter annehmen durfte. Mein Leben ist durch Jesus so reich und so erfüllt geworden. Mein Leben hat Sinn und Ziel bekommen und noch vieles mehr an Guten ist durch ihn in mein Leben gekommen. Und all das darf ich erleben, weil auch über meiner Verlorenheit und meiner Verdorbenheit dieses Aber Gott steht. Und dieses Aber Gott steht genauso über deinem Leben. Und wenn du Jesus als deinen Retter und Herrn angenommen hast, dann wirst du ihm gegenüber auch voller Dankbarkeit sein, weil du weißt, was du ihm verdankst. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dann lade ich dich dazu ein. Gott streckt dir in Jesus seine Hand entgegen. Du darfst sie ergreifen. Und noch eine Sache ist mir an der Stelle wichtig. Wenn Gott so viel investiert hat, als ich noch fern von ihm war und mich nur um mich gekümmert habe, wie viel mehr wird er jetzt, da ich sein Kind bin, in mein Leben investieren? Er wird alles daran setzen, dass mein Leben fruchtbringend wird, dass es segensreich für andere ist und dass ich das Ziel erreiche. Ich kann für mich nicht garantieren, aber Gott ist mein Garant, an dem ich mich festklammere. Er hat das gute Werk in mir begonnen, er wird es auch vollenden. Das ist meine Zuversicht. Und in dieser Zuversicht sei auch du mit Gott unterwegs. Eine nächste Stelle aus Jona. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Welche Botschaft mag uns wohl dieser Vers vermitteln? Dazu müssen wir noch mal kurz uns die Geschichte von Jona betrachten. Wir kennen das ja, ja. Der kriegt den Auftrag, nach Ninive zu gehen von Gott und dieser Stadt Buße zu predigen, weil Gott diese Stadt retten will. Und Jona will das nicht. Der will nicht den Feinden Israels diese Botschaft predigen, weil er sich schon ausdenkt, was Gott wahrscheinlich macht. Und wenn die Buße tun, dann verschont Gott die Stadt und das will er nicht. Deswegen geht er in die andere Richtung, flieht aufs Schiff, fort, völlig in die andere Richtung, wo er eigentlich hingehen soll. Und wir wissen es, Gott schickt den Sturm, es kommt raus, es liegt an Jona. Jona sagt, schmeißt mich ins Meer, er wird ins Meer geschmissen, der große Fisch kommt, nimmt ihn auf, Jona ist da 3 Tage in dem Bauch des Fisches, wird wieder an Land gespuckt, kriegt eine neue Chance. Und Jona geht nach Ninive, predigt und es passiert genau das, was er befürchtet hat. Ja, die Stadt kehrt um, Jona geht raus, ist zornig, ist wütend und sitzt dann vor der Stadt und will zusehen, was passiert. Und da scheint ihm die Sonne zu heiß, da ist er sauer und da lässt Gott so einen Strauch aufwachsen, der ihm Schatten bietet, da freut er sich. Und nächsten Tag, lesen wir von dem, bestellt Gott einen Wurm, der sticht den, zack, der Strauch weg, Jona wieder sauer. Und Gott nutzt die Gelegenheit, um Jona was zu erklären, um ihm was deutlich zu machen. Jona ist so richtig sauer darüber, dass Gott die Feinde seines Landes begnadigt. Aber Gott nimmt sich so ganz persönlich und individuell des zornigen Propheten an. Und es zieht sich für mich so durch die ganze Geschichte hindurch. Jona flieht, aber Gott geht ihm nach und bestellt einen Sturm. Jona wird ins Meer geworfen, aber Gott bestellt einen Fisch, der ihn rettet. Jona brennt die Sonne auf die Birne, aber Gott lässt einen Rizinus wachsen. Jona freut sich über den Rizinus, aber Gott bestellt einen Wurm, der den Rizinus verdorren lässt. Und durch die Begebenheit mit dem Rizinus gibt Gott Jona Anteil daran, wie es im Herzen des allmächtigen Gottes aussieht. Gott gibt Jona Anteil an seinem Schmerz, den er darüber hat, wenn er diese Stadt vernichten muss, wenn die Leute ins Verderben rennen. Er gibt ihm Anteil daran, dass ihm diese Leute wichtig sind und dass er diese Leute retten möchte. Und es ist für mich so liebevoll, wie Gott mit seinem zornigen Propheten umgeht. Er sieht das Herz von Jona und geht auf ihn ein. Beziehungsweise kann Gott auf Jona eingehen, weil Jona mit seiner Wut zu Gott kommt. Ich denke, es ist ganz entscheidend, dass wir dort, wo wir zornig, wo wir sauer sind, wo wir vielleicht auch zornig auf Gott sind, dass wir damit zu Gott gehen. Wenn wir zu Gott gehen, dann kann Gott mit uns an der Stelle seinen Weg gehen. Oft tun wir unsere Wut woanders auslassen, anstelle zu Gott zu gehen. Aber wenn wir zu Gott gehen, kann Gott an uns handeln und mit unserer Wut, mit uns darüber reden und uns verändern. Genauso sieht Gott dich, erkennt dich und er geht ganz individuell auf dich ein, auf deine Fragen, deine Zweifel, deine Wut, wenn du damit zu Gott kommst. Ich möchte dir zurufen, halte dieses Aber Gott über deinem Leben fest, wenn du vielleicht momentan Gott nicht verstehst oder du dich von anderen nicht verstanden fühlst. Aber Gott sieht dich und nimmt sich deiner an. Und noch eine Botschaft steckt für mich in diesem Vers. Jona wünscht der Stadt den Untergang, aber Gott sind die Menschen in Ninive nicht egal. Aber Gott will diese Menschen retten. Das ist auf dem Herzen Gottes und das teilt er Jona mit. Es bleibt offen, ob Jona dieses Anliegen Gottes auch auf sein Herz genommen hat. Wie Jona, so möchte auch Gott uns sein Herz mitteilen. Wir sind in unserem Alltag oft mit zu vielen Dingen beschäftigt, aber Gott sind die verlorenen Menschen in unserem Umfeld nicht egal. Er möchte dich gebrauchen, um ihnen zu begegnen. Und wie die Assyrer für Jona Feinde waren, so kennt auch jeder von uns Menschen, die ihm das Leben schwer machen. Aber Gott möchte sie retten und segnen. Fang an, für sie zu beten. Für die, die dir das Leben schwer machen oder auf die du sauer bist, warum auch immer. Ich habe eine kleine Begebenheit erlebt. Wir haben eine Zeit lang in der Oberstadt hier gewohnt. Und wenn Kät war, da war bei uns immer alles vollgeborgt. Da wird jeder Parkplatz genutzt und da war dann auch bei uns immer ringsherum alles voll. Und ich hatte in dem Frühjahr das erste Mal probiert, wir hatten dort draußen also keine Möglichkeit, ein bisschen zu gärtnern, aber ich habe manchmal in Eimern versucht, irgendwelche Pflanzen zu ziehen und ein bisschen was auszuprobieren. Ich hatte das erste Mal ein paar Zucchinis in zwei so Eimern gepflanzt und die hatten ganz gut angesetzt. Letztlich hat sich herausgestellt, dass das mit einer Zucchini im Eimer nicht ganz so glücklich war. Die brauchte ein bisschen mehr. Aber das habe ich dann in dem Jahr gemerkt. Auf jeden Fall, ich hatte meine zwei Zucchinis da hinten stehen in den Eimern. Die hatten gut angesetzt. Und eines Tages gucke ich aus dem Fenster raus, da steht nur noch eine dort. Da hat wahrscheinlich irgendeiner, dann der abends von der Kette heim gefahren ist, so einen Eimer eingesackt und ins Auto gestellt und die Zucchini mitgenommen. Und ich war erst mal schockiert und sauer. Aber in dem Moment habe ich einen Gedanken gehabt, wo ich gemerkt habe, der kommt nicht von mir, der kommt von Gott. Hier will wahrscheinlich jemand, dass ich für eine bete. Und ja, und das hat auch den Ärger schnell verfliegen lassen und ich habe den einfach gesegnet und habe ihn Gott anbefohlen und dass Gott sein Herz berührt. Ja, und genau, ich denke, Gott möchte es, ja, dass wir dort, wo wir vielleicht ärgerlich sind, sauer sind auf andere, lasst uns anfangen, dafür für die Menschen zu beten. Gott will ihnen begegnen. Möge es Gott uns schenken, dass wir auch über unseren Mitmenschen dieses Aber-Gott entdecken und uns mit Gottes Herzen eins machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich muss mich da immer wieder Gott hinhalten, dass ich meine Mitmenschen mit Gottes Augen sehe und sehe, wie wichtig sie ihm sind. In weiterer Vers aus der Geschichte vom Josef, der sagte seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Diesen Satz konnte Josef seinen Brüdern sagen im Rückblick auf alles, was er durchmachen musste, und was nun geworden war. Und das wollen wir uns noch mal kurz vor Augen halten. Ja? Die sind aufgewachsen in der Familie von Jakob, Josef mit seinen Brüdern. Und Josef ist ein bisschen bevorzugt behandelt worden von seinem Vater und hatte dann Träume und ist damit auch nicht so weise, würden wir sagen, umgegangen. Und die Brüder sind neidisch geworden auf Josef. Und dieser Neid ist zu Hass gewachsen in ihrem Herzen. Und als dann Josef zu ihnen kommt, als ihn der Vater schickt, ja, fassen sie den Entschluss, ihn umbringen zu wollen. Und sie werfen ihn in diese Grube hinein. Der eine Bruder bewahrt sie davor, dass sie ihn umbringen. Sie verkaufen ihn als Sklaven. Er kommt als Sklave nach Ägypten. Das Haus des Potiphar muss dort als Sklave arbeiten. Gott segnet ihn. Kann sich dort ein kleines bisschen, kann man sagen, wie hocharbeiten. Es sieht so aus, als könnte sich seine Situation etwas verbessern, ändern. Und da geschieht wieder was, wo die Frau mit dem Josef ins Bett steigen will und dann über ihn liegt. Und der Potiphar schmeißt ihn wieder ins Gefängnis aufgrund dessen. Und er landet wieder im Gefängnis und muss mehrere Jahre im Gefängnis sein. Und die Gefängnisse, das waren keine bequemen Zellen, das war eine schwere Zeit, die Josef durchlebt hat. 13 Jahre lang hat Josef vieles durchleiden müssen und kann überhaupt nicht verstehen, was da in seinem Leben eigentlich passiert. Aber eines Tages hat der Pharao einen Traum und das Blatt wendet sich im Leben von Josef an einem einzigen Tag. Josef wird von einem Gefängnisinsassen zum zweitmächtigsten Mann der damaligen Weltmacht Ägypten. Und nach ca. 22 Jahren sieht er zum ersten Mal seine Brüder wieder. Und als er sich ihnen dann zu erkennen gibt, da spricht er zum ersten Mal diese Gedanken in ähnlicher Weise aus, wie wir sie hier lesen. Erst nach über 20 Jahren konnte Josef erkennen, wozu Gott ihn diesen Weg geführt hat. Diesen schweren Weg, diesen Weg, das so weit unten durch. Erst nach über 20 Jahren verstand er Gottes Plan in seinem Leben. Wir sind oft so beeinflusst von unseren gegenwärtigen Lebensumständen, aber Gott überschaut unser gesamtes Leben. Geht es dir nicht manchmal auch so, dass du nicht verstehst, was du gerade durchmachen musst, dass du überhaupt kein Land siehst? Dann möchte ich dir zurufen, aber Gott überschaut dein gesamtes Leben. Weil wenn du sein Kind bist, dann bist du in seiner Hand und Gottes Liebe ist täglich über deinem Leben. Ehre Gott, indem du es aussprichst. Ich verstehe zwar momentan nicht, wozu das gut sein soll, aber Gott, du überblickst mein Leben, du liebst mich und ich will dir vertrauen, ich halte an dir fest. Wir kämpfen oft mit unseren Problemen, aber Gott hat mit dir Pläne. Wie oft ist unser Fokus auf unseren Problemen und das zieht uns dann mächtig nach unten. Bei dem, was Josef durchgemacht hat, hätte er ganz schnell im Selbstmitleid versinken können. Aber in all dem hielt er sich an Gott. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass deine Probleme sich darum drehen könnten, dass Gott dich gerade zubereitet? Dass nicht der Teufel dich angreift, sondern dass Gott mit dir unterwegs ist und damit eine sehr gute Absicht verfolgt. Es ist nicht hinter jeder Schwierigkeit, müssen wir gleich den Teufel sehen. Es gibt manchmal Dinge, wo der Feind an uns herantritt, wo wir ihm auch zu widerstehen haben. Aber nicht hinter jeder Schwierigkeit steckt er. Gott steht über unserem Leben. Gott hält unser Leben in seiner Hand. Josef brauchte diese Zubereitung für diesen verantwortungsvollen Posten. Und Gott wusste das. Gott wusste das, was in seinem Leben auf ihn zukommt, was er mit ihm vorhatte, welche Verantwortung er zu tragen hatte und welche Zubereitung er brauchte. Und manche Zubereitung in unserem Leben ist für die Ewigkeit. Gott hat Pläne mit uns bis in die Ewigkeit hinein. Und manche Zubereitung auf dieser Erde dient dem, was wir in der Ewigkeit mal an Aufgaben haben werden. Wir werden dort nicht nur auf einer Wolke sitzen und Lieder singen, sondern Gott hat viel, viel mehr mit uns vor in der Ewigkeit. Und er bereitet uns schon hier dafür zu. Ich möchte dich einladen, richte deinen Blick auf Gott und sprich es aus, wenn es dir gerade so geht. Ich erlebe zwar gerade viel Not und Leid, aber Gott, du hast Pläne mit meinem Leben und ich möchte, dass durch mein Leben das geschieht, was du möchtest. Wie sehr braucht unser Land Männer und Frauen Gottes, die ihren Gott kennen und die in der Kraft des Geistes inmitten unserer Gesellschaft ihre Bestimmung leben. Solche Juwelen fallen nicht einfach gerade vom Himmel, sondern werden zubereitet und geschliffen. Kann sein, dass Gott gerade an dir schleift. Auch wir als Gotteskinder erleben Unrecht oder Verrat oder falsche Anschuldigungen. Aber Gott ist in all dem da und möchte dich zubereiten für das, was noch kommt. Jeder von uns wird solche Dinge erleben, weil wir in einer ungerechten Welt leben und weil auch wir als Kinder Gottes im Umgang miteinander noch nicht vollkommen sind. Solche Erfahrungen sind oft sehr schmerzvoll, aber Gott steht über all dem, was uns an Unrecht widerfährt. Und er möchte auch diese Dinge zu deinem Wachstum gebrauchen. In allem, was Josef durchlebte, war Gott mit ihm. Gott hat ihn nie verlassen, sondern Gottes Güte und Gunst waren auf seinem Leben. Ich wünsche dir, dass du in solch schwierigen Situationen diesen Blick gewinnst und dann das Lob Gottes aus deinem Herzen zu Gott emporsteigt. Aber Gott, du mein, du bist da und trägst mich durch. Wenn wir durch solche Zeiten gehen, neigen wir dazu, oft nur unsere Not im Blick zu haben. Aber Gott möchte ein ganzes Volk am Leben erhalten. So lesen wir es. Gott wollte ein ganzes Volk am Leben erhalten. Deswegen führte er den Josef diesen Weg. Gott hat so viel mehr im Blick wie wir. Josef hat diese Einsicht erst nach über 20 Jahren gewonnen. Aber er hat an Gott festgehalten in allem, was er durchmachen musste. Gott hat deine gesamte Familie im Blick. Er hat deine Schule und deine Arbeitskollegen im Blick. Er hat deine Ortschaft im Blick. Er hat unsere Region und unser ganzes Land im Blick. Gottes Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken und seine Wege, die er auch mit uns geht, so viel höher als unsere Wege. Halte das fest über der Not, die du vielleicht momentan erlebst. Gott hat etwas vor mit dir und somit auch mit dieser Situation. Ich bin vor 6, 7 Jahren im Krankenhaus gewesen, bin da eingeliefert worden, weil ich einen verstopften Gallengang hatte und eine entzündete Bauchspeicheldrüse. Und mir ging es da wirklich nicht gut. Und es war keine einfache Zeit für mich. Und ich habe erlebt, wie Gott mit mir war in der Zeit. Und ich habe auch erleben dürfen, wie Gott durch diese Zeit Menschen begegnet ist, die dort im Krankenhaus waren. Ich hatte in der Zeit, wo ich drinne war, das auf dem Herzen für 2 Leute, die da waren, zu beten. Immer der eine, wo er zu seiner OB gefahren ist, habe ich für ihn gebetet. Und die haben das auch angenommen, das Gebet. Und den anderen habe ich gebetet, als ich entlassen worden bin. Und ich habe kurze Zeit, nachdem ich zu Hause war, ging mir es wieder nicht gut. Ich habe wieder Kollegen gehabt und bin dann noch weitere 2 Mal im Krankenhaus gewesen, weil ich keine Ruhe bekommen habe. Und als ich das erste Mal drin war, da habe ich den Ehen getroffen, für den ich gebetet habe. Und der kam zu mir und sagte, ich bin dankbar, dass du für mich gebetet hast. Als ich auf der IDS lag, da hat mein Herz aufgehört zu schlagen. Aber sie haben mich wieder zurückholen können. Und der hat sich an das Gebet erinnert. Und ihm war in dem Moment bewusst, Gott hat ihm geholfen. Der hat, obwohl ich sagen würde, dass er nicht ein lebendiger Christ war, ich habe den dann nochmal angerufen, als ich wieder zu Hause war. Der hat auch einen anderen in seinem Zimmer ermutigt vor einer OB. Dann bet doch mal. Ja, weil der Schiss hatte vor seiner OB. Und das finde ich stark, dass Gott auch so eine Situation, wo es einem selber nicht gut geht, brauchen kann. Als ich das zweite Mal drin war, wieder habe ich den zweiten getroffen. Der sah sehr elend aus und der hat im Prinzip, der hatte einen kleinen Eingriff, war aber trotzdem zur Überwachung auf der ITS und in dieser Zeit, wo der dort war, ist ein großes Blutgefäß im Bauch geplatzt und die haben den gerade noch so, kann man sagen, retten können. Und ja, der hat sich dann auch mit mir hingesetzt und wir haben uns ausgetauscht und er hat sich bedankt dafür, dass ich für ihn gebetet habe. Wo ich gemerkt habe, wie Gott das gebraucht hat. In einer Zeit, wo es mir selber nicht gut ging. Gott kann das gebrauchen. Wie gesagt, ich habe meine Situation damals auch schwer einordnen können, aber Gott wollte dadurch auch Menschen begegnen. Eine weitere Stelle. Aus dem Leben von David. David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten. Und zwar blieb er im Gebirge in der Wüste Sif und Saul suchte ihn die ganze Zeit. Aber Gott gab ihn nicht in seine Hände. Davids Weg beginnt nach seiner Salbung zum König eigentlich ganz verheißungsvoll. Er besiegt den Goliath. Er kommt an den Königshof. Er wird Heerführer. und das so erfolgreich, dass ganz Israel ihm zujubelt. Und weil David erfolgreicher ist als Saul, wird der neidisch auf David. Und der Neid gebiert Hass in Sauls Herzen, sodass Saul dem David nach dem Leben trachtet. Zweimal versucht er, ihn mit dem Speer zu töten. David muss fliehen und verliert alles, was er hat. Seinen Job, sein Einkommen, seine Frau, die ihm anderen Mann gegeben wurde, und seine Sicherheit. Er konnte nicht mal mehr nach Hause fliehen. Selbst dort war er nicht sicher. In seiner Not flieht er zu einem Philisterkönig, ein Feind Israels. Doch David stellt bald fest, dass das keine gute Idee war. Denn er wird dort erkannt und es droht ihm auch dort der Tod. In seiner Verzweiflung stellt er sich wahnsinnig und entkommt so aus dieser heiklichen Lage. Aber David hat nichts und ist obendrauf der meistgesuchte Flüchtling in ganz Israel. Saul setzt ein Kopfgeld aus für jeden, der David tötet. Das ist Davids Situation. Und der König Saul ist jeden Tag hinter David her. Doch unser Bibelvers nennt uns zwei Wörter, die Davids Situation verändern. Aber Gott. Gott hat es nicht zugelassen, dass David gefunden und in Sauls Hände ausgeliefert wurde. Aber Gott gab ihn nicht in Sauls Hände, denn David war in Gottes Händen. Und das möchte ich dir gern zurufen. Als Kind Gottes bist du in Gottes Händen. Dein Leben ist in seiner Hand. Jesus sagt seinen Jüngern, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Das könnte in etwa an Davids Situation herankommen. Aber dann sagt er uns auch, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Nun bist du wahrscheinlich nicht in so einer Situation wie David. Aber der Teufel, der trachtet auch dir nach dem Leben. Er will dich von Gott trennen. Gott ist die Quelle unseres Lebens. Und wenn er uns davon trennt, dann sterben wir innerlich wieder ab. Und das versucht der Teufel zu tun. Aber Gott lässt dich nicht los. Er hält dich fest in seiner Hand. Du bist sein. Er hat Acht auf dich. Was auch auf dich einstürmen mag im Leben. Aber bei Gott ist dein Zuhause. Bei ihm bist du geborgen. Er ist dein Schutz. Ich habe eine Geschichte gehört von einer Familie, die auch mit Jesus unterwegs war. Die sind im Auto auf der Autobahn gefahren und auf einmal ging das Autoradio aus. Und sie haben probiert, das Autoradio wieder anzukriegen. Das Autoradio blieb aus. Dadurch war es aber etwas stiller geworden und sie vernahmen dadurch leichte Klappergeräusche von ihrem Auto. Sie sind am nächsten Parkplatz rausgefahren, haben nachgeguckt und festgestellt, dass vorne Radmotoren locker waren. Sie haben die Radmotoren angezogen, sind weitergefahren, dankbar, dass Gott sie so bewahrt hat. Und sie schalten ihr Autoradio wieder an und das Autoradio geht wieder. Gott hat über ihn gewacht. Noch eine Sache ist mir wichtig bei diesem Vers. Gott selbst hat David erwählt und durch Samuel zum kommenden König über sein Volk Israel gesalbt. Indem Gott den David schützt, wacht er auch über der Erfüllung seines Wortes. Saul kämpft nicht nur gegen David, er kämpft auch gegen das Wort Gottes an. Aber Gott wacht über seinem Wort, damit es geschieht. Das bewahre dir im Herzen. Gottes Wort hat Gültigkeit in alle Ewigkeit und Gott selbst wacht darüber, dass es geschieht. So orientiere dich in allem in deinem Leben am Wort Gottes und du wirst den Segen erleben, der daraus entspringt, weil Gott darüber wacht. Und wenn Gott dir ein persönliches Wort für dein Leben gegeben hat, was sich noch nicht erfüllt hat, das halte fest im Herzen. Gott wacht über seinem Wort. Er wird es vollbringen. Du kannst es noch nicht sehen oder dir vorstellen, wie das geschehen soll. Aber Gott ist treu. Er wird es tun. Ein weiterer Vers aus Nehemia. Und in dieser Zeit las man aus dem Buch des Mose vor den Ohren des Volks und fand darin geschrieben, dass die Ammoniter und Moabiter niemals in die Gemeinde Gottes kommen dürften, weil sie den Israeliten nicht mit Brot und Wasser entgegenkamen und gegen sie Bileam anwarben, damit er sie verfluche. Aber unser Gott wandte den Fluch in Segen. Diese Verse beziehen sich auf die Zeit, wo das Volk Israel durch die Wüste zog und auf dem Weg ins verheißene Land war. Und Balak, der König der Moabiter, wirbt Bileam, den damals einflussreichsten Wahrsager im Nahen Osten, an, um das Volk Israel zu verfluchen. Aber Gott gewährte ihm nur, das Volk Israel zu segnen. Balak plant Böses gegen Israel und Bileam würde wegen der hohen Belohnung Israel verfluchen. Aber Gott widersteht ihm und erlaubt es ihm nicht. Da planen mächtige und einflussreiche Böses. Aber Gott wandelte den Fluch in Segen für sein Volk. Was macht Israel in dieser Zeit? Es lagert in den Ebenen Moabs. Es sammelt täglich das Manna und bereitet es zu. Und die Priester dienen Gott in der aufgebauten Stiftshütte. Gott ist in ihrer Mitte. Und somit sind sie gesegnet. Wenn Jesus in dir lebt und er die Mitte deines Lebens ist, dann bist du ein Gesegneter. Wer auch immer Böses gegen dich plant oder sogar ausführt, Gott kann dir das in Segen verwandeln. Ich erinnere mich daran, auf unseren ersten Teenirus-Zeiten, Manu hat uns immer gute Nachtgeschichten vorgelesen. Macht sie heute noch. Und eine der ersten Geschichten, die wir gehört haben, war von der Erweckung in Indonesien auf der Insel Timor. War das in den 60er oder 70er Jahren? Ja. Und aus dem Buch hast du immer Begebenheiten vorgelesen. Und eine, die ist mir so hängen geblieben. Ja, die Christen sind wirklich so vom Geist Gottes erfasst worden und vom Geist Gottes bewegt worden, das Evangelium auf ihrer Insel zu tragen. Und da ist so eine Gruppe Christen unterwegs und so eine Dorf im Urwald aufzusuchen, um denen das Evangelium zu bringen. Und sie kommen dort an und werden dort empfangen. Und in dem Dorf herrscht natürlich Aberglaube. Gibt's in jedem Dorf gibt es so einen Medizinmann, wie das bei den Naturvölkern so ist. Und der Medizinmann mischt ihnen das stärkste Gift ins Essen. Und die Christen, die beten für das Essen, die essen das und es passiert ihnen nichts. Worauf der Medizinmann sie fragt, unter welcher Macht sie stehen. Weil er merkt, mit seiner Macht, mit der er versucht, sie auszulöschen, kommt er gegen sie nicht an. Und es ist eine Chance für die Christen, eine offene Tür und sie erzählen ihnen, unter welcher Macht ihr Leben steht, dass sie dem lebendigen Gott dienen. Und der Medizinmann ist sofort bereit, sein Leben unter diese Macht zu stellen. Und weil der das macht, das ganze Dorf. Und das ganze Dorf nimmt das Evangelium an und wird gerettet. Der versucht, was Böses ihnen zu tun und Gott wandelt das Böse, den Fluch, in Segen für das ganze Dorf um. So ist Gott. In dem Vers geht es um Jesus. Und obwohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn von dem Holz und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Wir lesen hier, dass Jesus gekreuzigt und begraben wurde, als er alles, was in den Propheten und Schriften über ihn stand, erfüllt hatte. Und soweit das die römischen Autoritäten, die Jünger, die Pharisäer und die geistlichen Leiter im Volk einschätzen konnten, war es mit Jesus vorbei. Und das dachte auch der Teufel. Er glaubte, den größten Sieg der Menschheitsgeschichte erzielt zu haben. 1. Korinther 2 sagt, dass sie den Sohn Gottes niemals gekreuzigt hätten, wenn sie nur die Weisheit Gottes erkannt hätten. Hier ist Jesus gekreuzigt und begraben. Und dann lesen wir wieder die zwei Wörter. Aber Gott. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Der Teufel dachte, er hätte den Sieg. Aber Gott hatte den größten Sieg errungen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer dachten, ihr Plan ist gelungen. Aber Gott kommt zum Ziel mit seinem Plan. Die Jünger dachten, nun ist es vorbei. Aber bei Gott ging es nun erstmal richtig los für die Jünger. Über dem Geschehen der Kreuzigung und der Auferstehung können wir festhalten, aber Gott sitzt auf dem Thron und regiert. Gott vollendet das Erlösungswerk. Gott versöhnt sich mit der Menschheit. Gott sitzt im Regiment und handelt. Und auch die Politiker und Mächtigen in unserer Zeit planen und verfolgen ihre Ziele. Und manchmal will es uns Angst machen, was da alles auf unserem Planeten passiert. Aber Gott steht über allem, was da passiert, und wird seine Pläne vollenden. Es muss letztlich alles dazu dienen und mitwirken, dass Gottes Wort in Erfüllung geht. Und Gott wird durch alles hindurch mit seiner Gemeinde zum Ziel kommen und auch mit seinem Volk Israel zum Ziel kommen. Er wird es tun. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Dieser Vers dürfte manchen bekannt sein, war vor circa 10 Jahren Jahreslosung. Und auch so hört man den vielleicht hier und da. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Welche Kraft liegt in dieser Wahrheit? Weil wir das wissen, beten wir um Gottes Eingreifen im Leben von Menschen und dürfen es erleben. Weil wir das wissen, wagen wir wie Petrus zu Schritte aufs Wasser, wo Jesus uns ruft. Wir wagen es, Neues anzupacken. Wir beginnen vielleicht eine neue Arbeit oder wir nehmen eine neue Verantwortung wahr. Wir trauen uns. Wir wagen es, unbekanntes Land zu betreten. Wie viele Missionare sind all die Jahre ausgezogen und ziehen noch aus, um unerreichten Volksgruppen das Evangelium zu bringen. Absolut neues Land. Wir folgen Gottes Ruf in dem Wissen, Gott ist mit uns und ihm sind alle Dinge möglich. Was auch immer unsere Unmöglichkeiten sind, wir stellen uns darauf, aber Gott ist alles möglich. Und noch eine letzte Stelle aus 1. Korinther 1, Abvers 26. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Es gibt unter uns Christen nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene. Die weisen Menschen zur Zeit des Paulus waren von Plato und Sokrates unterrichtet. Korinth war von weisen Männern erfüllt, aber im Königreich Gottes gab es nicht viele Weise. Die Mächtigen waren die römischen Generäle und Soldaten, die große Schlachten geschlagen haben, die mit Orden ausgezeichnet waren und nach einer großen Schlacht als Erste in die Stadt einmarschierten. Nicht viele Mächtige, nicht viele dieser Art sind berufen. Ähnlich ist es mit den Angesehenen, den Adligen. Es gibt nicht viele davon in der Gemeinde Jesu. Dass wir im Reich Gottes sind, ist Gottes Handeln. Durch Gott aber seid ihr in Christus. Gott hat uns in unserer Einfachheit und Schwachheit gerufen und erwählt, um die Weisheit der Welt zu Schanden zu machen. Gott hat dich gerufen und erwählt, um dieser Welt zu zeigen, wie wunderbar er ist. Wir haben das gar nicht im Blick, aber Gott hat in unser Leben eingegriffen. Er hat uns errettet und eine Bestimmung auf unser Leben gelegt. Wir sind bestimmt, Botschafter Gottes in dieser Welt zu sein. Wir sind bestimmt dazu, Zeugen dessen zu sein, was Jesus in unserem Leben getan hat. Wir sind dazu bestimmt, die Liebe Gottes in diese Welt zu tragen. Vielleicht sagst du an der Stelle, aber wer bin ich? Aber was kann ich schon? Aber was habe ich schon zu geben? Da wären wir wieder bei unserem menschlichen Aber. Sieh auf ihn. Aber Gott. Aber Gott hat mich gerufen und erwählt. Er hat es getan. Aber Gott hat mein Leben neu gemacht und lebt in mir. Aber Gott ist mit mir. Aber Gott sind alle Dinge möglich. Aber Gott ist ein Gott, der die Toten lebendig macht. Fang an, über den vielen Abers in deinem Leben deinen Blick auf Gott zu richten. Und ich wünsche dir, dass dann in deinem Herzen dieses Aber Gott da ist und groß wird. Und du es voller Glauben und Zuversicht aussprechen kannst. Aber Gott ist da in meinem Leben. Vielleicht stehen wir an der Stelle noch auf, ich würde gerne noch beten. Und ich möchte dich einladen, dass du selber so persönlich vielleicht nochmal jetzt Gott kurz Antwort gibst, wo vielleicht Gott dich angesprochen hat, wo dieses Aber Gott für dich ganz persönlich wichtig ist und dran ist, wo du das für dich erfassen willst, ergreifen willst, festhalten willst. Da möchte ich dich einladen, dass du Gott so in der Stille das persönlich nochmal sagst und ihm eine Antwort gibst. Herr, und du weißt es, du siehst es, du hast es jetzt gehört, was jeder dir auch so gebracht hat, was der Punkt ist. Und ich bete, dass du uns genau an diesen Stellen wirklich begegnest und dich uns offenbarst und es für uns greifbar und fassbar wird in unserem Leben, in unserem Alltag, dass wir es erleben, Herr, wie wunderbar du bist und dass du da bist, dass wir dieses Aber Gott festhalten können in den Situationen, wo es für jeden wichtig ist und dran ist. Herr, versiegle du das durch deinen Geist in unserem Herzen. Amen.